Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und wir fragen, was können Helfende leisten und was nicht, wenn sie Geflüchtete aus dem Krieg gegen die Ukraine aufgenommen haben. Wir besuchen wieder die Tafeln, weil es dort immer enger wird bei der Lebensmittelausgabe. Und wir haben unseren Hamburg-Korrespondent gebeten, mal auf einer Bank Platz zu nehmen und die Füße stillzuhalten, also nichts zu tun. Er hat einiges erlebt. Guten Abend. Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gab es nicht nur großen Jubel bei CDU und Grünen, sondern auch beim Südschleswigschen Wählerverband. Kleine Partei, mag man glauben, mit regionalem Interesse. Aber so klein ist der SSW gar nicht. Er hat ca. 3600 Mitglieder, hat man 2017 mal gezählt. Bei den Grünen in Schleswig-Holstein gab es da nur 2400, um mal einen Vergleich zu nennen. Der SSW war und ist die Interessensvertretung der dänischen und friesischen Minderheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es ihm auch darum, Dänemark zugeschlagen zu werden. Aber das ist längst Geschichte. Heute ist der SSW so aufgestellt, dass er viele andere Themen politisch mit abdeckt. Das macht ihn auch für Nicht-Dänen attraktiv. Das hat das Wahlergebnis am vergangenen Sonntag klar gezeigt. Immerhin, fast 80.000 Menschen wählten den SSW mit Zweitstimme. Wie viel Potenzial steckt in dieser Partei? Jörn Schahn hat sich die Ergebnisse der Landtagswahl in Schleswig-Holstein genauer angesehen.
Also wir feiern heute wirklich eine ordentliche Party.
SSW-Spitzenkandidat Lars Harms am Wahlabend. Bis spät in die Nacht haben die Parteimitglieder im Fraktionsbüro gefeiert. We are the champions und we will rock you gesungen. Partystimmung aus gutem Grund. 5,7% der Stimmen. So hoch hat der Südschleswigsche Wählerverband seit seiner Gründung im Jahr 1948 noch nie abgeschnitten. Selbst der Kieler Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen, ein Kenner der Landespolitik in Schleswig-Holstein, ist überrascht vom Wahlergebnis.
Weil der SSW ja tatsächlich, obwohl es ihn schon sehr lange gibt und er in der Geschichte Schleswig-Holsteins eigentlich immer durchgehende Rolle gespielt hat, aber über 5% ist er tatsächlich noch nie gekommen. Man hatte sich schon daran gewöhnt, eigentlich zu sagen, naja, er ist von der 5%-Klausel befreit und so weiter. Das war insofern ein starkes Ergebnis, das so in den Einzelheiten, glaube ich, auch fast niemand so erwartet hat.
Der SSW vertritt die Interessen der dänischen und friesischen Minderheiten in Schleswig-Holstein und ist deshalb von der 5%-Hürde befreit. Ein Minderheitenschutzabkommen aus dem Jahr 1955 macht das möglich. Erstmals seit Jahrzehnten ist der SSW seit vergangenem September sogar mit einem Abgeordneten im Bundestag vertreten. Im Kieler Landtag wird er künftig sogar wieder in Fraktionsstärke mit 4 Mandatsträgern sitzen. Der deutsch-dänische Historiker Jürgen Kühl erklärte, wie stark die dänische Minderheit im Norden verwurzelt ist.
Die dänische Minderheit ist ja in unheimlich vielen Orten vertreten, insbesondere durch ihre Bildungseinrichtungen, durch Kindertagesstätten, 55 davon und 40 Schulen. Das heißt, es ist ein sehr starker Faktor.
Denn in den ersten Jahrzehnten konzentrierte sich der SSW politisch vor allem auf die Belange der nationalen Minderheiten, kämpfte vor allem für die Ausstattung dänischsprachiger Schulen. Heute beruft sich der SSW gern auf den Sozialstaat nach skandinavischem Vorbild. Historiker Kühl beschreibt die Politik des SSW eher als linksliberal.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der SSW als Vertreter der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen übrigens auch in seiner Politik den Bezug nimmt auf den Konsens im dänischen Wohlfahrtsstaat. Und der ist etwas parallel verschoben gegen links. Und das sind ja auch die Ideale und die Ideen, die in der tagtäglichen Politik vermittelt werden.
Auswertungen des Wahlverhaltens durch Demoskopen zeigen, ein erheblicher Anteil der Stimmen stammt von Menschen, die 2017 noch, also bei der vorigen Landtagswahl, für die SPD gestimmt haben. Politikwissenschaftler Knelangen.
Der SSW konnte davon profitieren, dass die SPD keine wirkliche Machtchance hatte. Es war eigentlich in den Wochen vor der Wahl dann immer deutlicher geworden, dass es eine Koalition mit der SPD wohl nicht geben könnte. In dem Moment konnte sich der SSW als eine prinzipielle Alternative darstellen. Und ich glaube, das hat auch so funktioniert. Denn viele Wählerinnen und Wähler, die mit dem SSW grundsätzlich sympathisieren, stellen sich aber natürlich vor jeder Wahl die Frage, könnte eine Stimme für den SSW möglicherweise die Option für die SPD oder auch für die Grünen verschlechtern?
Aber nicht nur von der Schwäche der Landes-SPD hat der SSW nach seiner Ansicht profitiert. In den vergangenen 20 Jahren ist der Südschleswigsche Wählerverband selbstbewusster geworden und hat damit begonnen, nicht mehr nur Minderheitenfragen in den Mittelpunkt seiner Politik zu stellen.
Das fing eigentlich damit an, dass der SSW im Jahr 2005 gesagt hat, wir sind bereit, eine Regierung mitzuwählen und sie dann zu tolerieren. Das hat dann nicht geklappt. Das war diese berühmte Wahl, wo Heide Simones viermal keine Mehrheit im Landtag bekommen hat. 2012 sind sie regulärer Koalitionspartner geworden.
Und haben als Juniorpartner von SPD und Grünen sogar die Justizministerin gestellt.
In der letzten Periode, aber auch schon davor, hat der SSW einfach Themen besetzt, die eine breitere Wählerschaft ansprechen.
Themen wie Klimaschutz oder gestiegene Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel zum Beispiel. Als einzige Partei hat sich der SSW übrigens auch klar gegen ein LNG-Terminal in Brunsbüttel ausgesprochen und damit nicht nur die Angehörigen der dänischen und friesischen Minderheiten angesprochen. Ob sich diese Themensetzung im Wahlkampf gelohnt habe, wurde SSW-Spitzenkandidat Lars Harms am Wahlabend gefragt.
Ja, natürlich. Wir haben uns um die Dinge gekümmert, die die Menschen interessieren. Nämlich, was ist mit ihrem Portemonnaie, was ist mit ihrem Leben, wie können sie durchs Leben kommen? Und wir haben gesagt, wir wollen, dass das Leben bezahlbar bleibt. Und das hat natürlich bei den Menschen auch entsprechend gezogen.
Kommenden Dienstag beginnen die Sondierungsgespräche für eine Regierungsbildung in Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther hat seine CDU schon auf eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition eingeschworen und will sowohl mit der FDP als auch den Grünen Gespräche führen. Gerade mal ein Mandat fehlt Günther zur Regierungsmehrheit. Die könnte der Christdemokrat locker auch in einer Koalition mit dem SSW finden. Doch Politikwissenschaftler Knelangen glaubt nicht daran.
Ausschließen soll man in der Politik ja gar nichts, aber ich denke, dass der SSW nur dann zum Zuge kommt, wenn es Daniel Günther nicht gelingen sollte, weder mit der FDP noch mit den Grünen eine Regierung zu bilden. Dann möglicherweise würde man auf den SSW auch noch mal kommen. Aber nein, ich denke, das wird zunächst mal zwischen den alten Jamaika-Parteien ausgemacht werden, vermutlich mit zweien von denen, also CDU plus ein Partner. Und der SSW wird da sicherlich erst in dritter oder vierter Linie gefragt werden.
Als wahrscheinlich gilt eine Regierungsbeteiligung des SSW nicht. Er ist der CDU wahrscheinlich einfach zu linksliberal.
Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar über den Südschleswigschen Wählerverband, der lange schon kein so gutes Ergebnis bei einer Landtagswahl erzielt hatte wie jetzt. Viele Menschen haben nach dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine sofort angeboten, Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist große Hilfsbereitschaft und rührend, aber es ist auch eine Aufgabe, die sehr schnell die Helfenden überfordern und Unglück bringen kann. Die Menschen aus der Ukraine haben mehr im Gepäck als ihre Kleidung. Die kann man mit 40 Grad in der Waschmaschine picobello wieder hinbekommen und auch neue kaufen. Kein Problem. Man kann im Gästezimmer Gemütlichkeit schaffen, leckeres Essen kochen. Alles gut und doch nicht gut. Es geht um die seelischen Belastungen im Gepäck. Die wiegen schwer. Es braucht auf einer Flucht noch nicht mal das Geräusch einer detonierenden Bombe. Es braucht nur den Gedanken, jederzeit könnte eine explodieren, um unermessliche Angst zu spüren, die einen nicht mehr loslässt. Es braucht Profis, die sich darum kümmern, dass die Seelen heilen können. Diejenigen, die ehrenamtlich oder privat helfen wollen, sollten das wissen. Unsere Landeskorrespondentin Lydia Heller hat sich das ausführlich erklären lassen.
Es scheint jetzt kein Zug angekommen zu sein.
Berlin Hauptbahnhof, ein Nachmittag Ende April. Gerade ist es ruhig im Ankunftsbereich für die Geflüchteten aus der Ukraine. In den ersten Tagen nach dem russischen Angriff kamen hier jeden Tag rund 10.000 Menschen an. Oft herrschte Chaos.
Sonst würde es hier, habe ich erlebt, bis hierher einen Stau geben von Wartenden.
Notfallseelsorger Hans Zimmermann kommt seither einmal pro Woche zum Bahnhof. Als eine Art mobiler Supervisor, ein Helfer für die Helfer. Er zeigt den Gang entlang. An dessen Ende informieren Freiwillige über Anschlusszüge, verteilen Fahrkarten. Unter ihnen Natalia.
Wir brauchen nach Leipzig vier Erwachsene und zwei Kinder.
Die 32-jährige Fotografin ist vor Jahren aus der Ukraine nach Berlin gekommen. Seit einigen Tagen ist sie eine von etwa 100 Freiwilligen, die hier zwischen 4 und 8 Stunden täglich Geflüchtete in Empfang nehmen, Essen verteilen, Auskünfte geben. Ein gutes Gefühl, sagt sie. Aber die Stunden hinterlassen auch bei den Helfern Spuren.
Wenn ich Mutter sehe mit ganz kleinen Kindern, mit ganz vielen Koffern, die sie super schnell gepackt haben. Und diese Verzweiflung in Augen, das berührt mich wahnsinnig, weil ich bin selbst Mama, ich habe ein kleines Kind. Und wenn ich mich vorstelle, dass ich irgendwie jetzt fliehen muss und meinen Mann verlassen muss, das ist schon belastend.
Was macht man, wenn man als Helfer nachfragt, für wie viele Erwachsene Tickets gebraucht werden und das Gegenüber daraufhin in Tränen ausbricht? Wenn jemand gerade angekommen zurück in die Ukraine will, völlig orientierungslos ist. Oder wenn jemand gar nicht mehr spricht.
Wie schwer das dann ist, ne?
Auf jeden Fall.
Und hier kommen jetzt natürlich die Anfragen an uns.
Berichtet Kerstin Lammer. Sie ist leitende Dekanin des Evangelischen Militärdekanats in Berlin und hat als Professorin für praktische Theologie zur Wirksamkeit von Seelsorge geforscht.
Beispielsweise haben wir sehr, sehr viele haupt- und ehrenamtliche Helfende. Und die merken dann eben auch, die Betroffenen haben Leib und Leben gerettet, aber sind seelisch schwer belastet. Da ist eben ein großer Bedarf an Orientierung. Wie gehen wir mit diesen Leuten um, die mit so schrecklichen Erlebnissen und Bildern zu uns kommen? Und was können wir falsch machen?
Wer als Privatperson spontan hilft, der weiß in der Regel wenig über den richtigen Umgang mit psychisch stark belasteten, vielleicht traumatisierten Menschen. Aber auch Seelsorger aus kirchlichen oder staatlichen Organisationen und Verbänden geraten hier oft an ihre Grenzen, sagt Kerstin Lammer. Zwar seien sie in der Regel im Umgang mit Belastungssituationen geschult. Allerdings, bei Traumatisierungen helfen die Interventionen oft nicht weiter, die üblicherweise in den Ausbildungen vermittelt werden.
Da geht es darum, vorwiegend erinnern und erzählen lassen und dann immer schön auf die Gefühle fokussieren und spiegeln, was man wahrnimmt. Und gerade diese Dinge sind bei traumatisierten Menschen ganz schädlich, weil sie dazu anregen, immer tiefer in das Erleben der schrecklichen Szenen, die sie verfolgen, einzusteigen.
Traumatisierende Erlebnisse können so eher verstärkt, Ohnmachtsgefühle erneut hervorgerufen werden. Besteht ein begründeter Verdacht, dass man es mit einer traumatisierten Person zu tun hat, sollte man stattdessen versuchen, deren Ressourcen zu aktivieren.
Zum Beispiel zu bestätigen, du hast deine Kinder gerettet, du hast dich gerettet. Wie hast du das geschafft? Danach zu fragen, nach dem, was man konnte und kann und daraus auch eine Zuversicht entwickeln zu helfen. Ich werde auch die weiteren Herausforderungen bewältigen können.
Als Handreichung hat Kerstin Lammer Videotutorials zum richtigen Umgang mit traumatisierten Personen ins Netz gestellt. Denn dieses Wissen dient zugleich der psychischen Gesundheit der Helfenden.
Traumatisierung kann nicht nur entstehen durch direkte Betroffenheit von Katastrophenereignissen, Unfällen, Gewalt erleben und so weiter, sondern auch, wenn man zu viel davon mittelbar miterlebt. Da sprechen wir von der sogenannten sekundären Traumatisierung. Wenn ich das 100-mal in einer Woche miterlebe, was andere Schreckliches durchlitten haben, kann es sich auf mich auswirken.
Dass auch die Verfassung der Aufnahmegesellschaft, ihr Umgang mit Geflüchteten, einen Einfluss darauf hat, ob es nach Fluchterfahrungen zu Traumatisierungen kommt, darauf weist die interkulturelle Psychiatrie schon seit Jahren hin. Wer dort, wo er Sicherheit sucht, keine findet, etwa weil er Ablehnung erfährt oder befürchten muss, bald wieder abgeschoben zu werden, prägt möglicherweise erst deshalb Traumasymptome aus, sagt Ulrike Kluge, Professorin für Integrations- und Migrationsforschung an der Charité Berlin.
Es gibt ganz interessante Studien, zu sagen, dass wenn ich psychisch sehr stabil bin, dann kann meine Psyche und mein psychischer Apparat potenziell Gewalt aushalten. Wenn aber dann in meinem Aufnahmekontext ich zum Beispiel feststelle, hier ist aber nie wieder herstellbar, was ich verloren habe, dann ist manchmal die Situation nach dem potenziell traumatisierenden Ereignis viel relevanter für die Symptomatik.
Wie mit potenziell traumatisierten Geflüchteten umgegangen wird, sagt deshalb immer auch etwas aus über die Gesellschaft, in die sie kommen. Für Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es kostenlose Züge. Sie genießen Freizügigkeit und im Umgang mit möglicherweise traumatisierenden Erlebnissen liegt der Fokus auf den Ressourcen. Aus psychologischer Sicht richtig und notwendig. Aber
wenn jetzt ein Krieg oder eine Krisensituation wieder in einem anderen Kontext wäre, und deswegen komme ich auf die Drittstaatenangehörigen, wo unsere eigene auch politische und biografisch-persönliche Involviertheit nicht uns so in die Verantwortung nehmen würde, wären wir in der Lage, das genau wieder so zu tun? Und ich würde sehr polemisch sagen, vermutlich nicht.
Lydia Heller über die Grenzen der Flüchtlingshelfenden.
Das Einkaufen im Supermarkt wird zum Glücksspiel, wenn es darum geht, etwas zu Preisen zu ergattern, die halbwegs noch an früher erinnern. Früher, das war vor ein paar Monaten. Und jetzt, das preiswerteste Paket Nudeln kostet in meiner Region nicht mehr 39, sondern 89 Cent. Manche Supermärkte bieten ja Brötchen von gestern an, zu einem geringeren Preis. Aber wo sonst noch einiges lag, finden Sie heute nur noch Krümel. Morgen treffen sich die G7-Agrarminister in Stuttgart, um über die Ernährungssicherheit international zu sprechen. Putins Krieg lässt die Energie- und Lebensmittelpreise immer weiter steigen. Und die Schlangen vor den Tafeln werden indes immer länger, weil so viele Menschen eben keinen Brokkoli für 3,58 Euro kaufen können. Da kann der noch so gesund sein. Er ist für viele unerschwinglich. Das geht seit Wochen so und wird schlimmer. Wir haben es hier im DLF-Magazin berichtet und wir wollen nicht müde werden, die Situation weiter öffentlich zu machen. Die Helfenden werden immer ratloser und sind dem Andrang kaum noch gewachsen. In Baden-Württemberg hat sich der Landesverband der Tafeln jetzt an die Landesregierung gewandt. Katharina Thoms hat ehrenamtliche Helfende begleitet.
So, jetzt hat
eine ehrenamtliche Helferin packt die Kisten mit Bananen, Erdbeeren und Salat zackig in den Transporter. Mehr als ein Dutzend sind es pro Supermarkt nicht, eher weniger. Ja, Jadranka Mladenovic auf einer ihrer Touren durch die Supermärkte für die Tafeln in Stuttgart vor 3 Wochen.
Ich kann mich noch erinnern, da gab es Tage montags, da musste man zweimal eine Tour fahren, das heißt ein Teil und dann nächste wiederholen. Aber wie gesagt, jetzt, wir haben also jetzt ein bisschen arg wenig Ware.
Mladenovic klappert an diesem Aprilmorgen wie immer 8 bis 9 Supermärkte ab, ehrenamtlich. Ganz voll wird das Auto nicht, aber es lohnt sich trotzdem.
So, das haben wir auch.
Schon seit Anfang des Jahres wächst der Druck auf die Tafeln. Die Inflation, dann der Krieg in der Ukraine schrauben die Lebensmittelpreise weiter in die Höhe. Und die Spenden der Supermärkte gingen zurück. Die großen Supermarktketten betonen auf Anfrage, dass sie weiter bundesweit die Tafeln unterstützen. Mit Sach- und teilweise auch Geldspenden. Eine Sprecherin von Aldi Süd teilte dem Deutschlandfunk aber mit:
Wie allgemein bekannt, besteht hinsichtlich bestimmter Waren jedoch zurzeit eine erhöhte Nachfrage. Wir hoffen auf das verantwortungsvolle Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten, um die Folgen von Hamsterkäufen auch für die Tafeln abzumildern.
Inzwischen bessert sich das Spendenaufkommen langsam, sagt Hilli Pressel, stellvertretende Leiterin der Stuttgarter Tafel.
Also vor 2 Monaten, als die Ukraine-Krise begann, hatten wir einen drastischen Einbruch von 25 bis 30%, weil eben auch Ware in die Ukraine geschickt wurde oder an die Grenze. Das hat sich jetzt wieder ein Stück weit relativiert. Wir haben jetzt wieder relativ viel Ware, allerdings sehr, sehr wenig gemischte Ware. Das heißt, wir haben keine Auswahl, keine Vielfalt. Wir haben jetzt tagelang hintereinander palettenweise Paprika zum Beispiel.
Im Lagerraum des Tafelladens in Stuttgart-Mitte stapeln sich die Kisten mit Paprika. Unzählige Hände reißen die fertigen Dreierpacks auf, sortieren die matschigen aus.
Also wir haben sehr viel Paprika bekommen, die einfach der Handel nicht genommen hat, weil nicht schön genug. Wurde einfach abgelehnt und dann kriegst du die Tafel.
Aber das etwas mehr an Spenden relativiert sich gleich wieder, denn immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine gehen bei der Tafel einkaufen. Wie Natalia aus Kiew.
I came to see this market and to buy essential things. My friends told me about.
Ich bin hierher gekommen, um Grundnahrungsmittel zu kaufen. Meine Freunde haben mir von dem Markt erzählt. Sie kaufen hier Gemüse, Obst, Milch, Joghurt. Wer zum ersten Mal da ist, bekommt einen Ausweis für die Tafel für 3 Monate. Wer aus der Ukraine kommt, muss aktuell nicht extra die Bedürftigkeit nachweisen. 30 bis 40 Neukunden kommen derzeit in Stuttgart zur Tafel. Jeden Tag. Man habe jetzt eine Stunde länger offen, bis um 15 Uhr, weil der Bedarf so groß ist, sagt die stellvertretende Leiterin der Stuttgarter Tafeln, Hilli Pressel.
Also inzwischen kommen mehrere hundert Menschen mehr pro Tag, also verteilt auf die 4 Tafelläden, jetzt hier in Stuttgart-Mitte ca. 200 Kunden mehr. Wir haben im Moment wirklich fast 50% Ukrainer, Ukrainerinnen. Und jetzt, wenn Ramadan zu Ende ist, wird es nochmal ansteigen.
Um 10 Uhr am Morgen macht der Tafelladen auf. Draußen reicht die Schlange fast 150 Meter bis um die nächste Straßenecke. Kurz wird die Zugangsberechtigung kontrolliert. Dann dürfen die Menschen durch den Laden laufen. Wegen Corona aber nur in eine Richtung.
Nein, vorwärts gehen. Alle vorwärts.
In Windeseile ist es voll in dem kleinen Supermarkt.
Hallo, liebe Kopf. glaube ich, wegen der Krise, oder?
Wirkliche Konflikte gäbe es selten, sagt Hilly Pressel. Die Geflüchteten, oft ohne Erspartes, ohne Job und mit wenig Geld, das sie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, sie seien willkommen, die Tafeln ja da für Notsituationen. Aber das meist ehrenamtliche Personal schaffe es einfach kaum noch, den Andrang zu bewältigen. Hilly Pressel.
Die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass wir einfach nur sehr, sehr wenig Festangestellte vom Verein haben, die das Ganze organisieren und verantworten und managen. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, Leute an der Kasse einzuarbeiten, weil es ein sehr anstrengender Job ist. Also man muss sich konzentrieren, man muss mit den Kunden kommunizieren. Und viele trauen sich eben nicht in den Kundenbereich und schon gar nicht an der Kasse mit Rechnen, weil wir hauptsächlich mit Menschen arbeiten, die schon sehr lange aus dem Arbeitsleben raus sind.
Im Laden schieben die Menschen die schweren Körbe auf dem Boden vor sich her. Innerhalb von Minuten bildet sich auch hier an der Kasse eine Schlange. Überall in Baden-Württemberg die gleiche Situation. Alle arbeiteten mit Notlösungen. Das schreibt der Landesverband der Tafeln in einer Überlastungsanzeige an die Landesregierung und bittet um Hilfe. Im März kamen von der Regierung schon 100.000 Euro Unterstützung für die Tafeln. Inzwischen hat es in Reaktion auf den Brief auch erste Gespräche gegeben zwischen Tafel und Sozialministerium, heißt es in einer Mitteilung.
Wir stehen den Tafeln in dieser schwierigen Situation selbstverständlich zur Seite und nehmen ihre Sorgen sehr ernst. Als Sozialministerium sehen wir uns vor allem in der Rolle des Vermittlers und Moderators. Wir greifen die Anliegen der Tafeln auf und besprechen sie mit den richtigen Stellen, um unbürokratisch nach Lösungen zu suchen. Denn die Arbeit der Tafeln berührt ganz verschiedene Zuständigkeiten und Aufgabenfelder.
Um das Thema Lebensmittel solle sich das Landwirtschaftsministerium kümmern. Und für Geflüchtete aus der Ukraine, die zum Beispiel hier nicht an ihr Geld kommen, sei eigentlich das Justiz- und Migrationsministerium zuständig, heißt es. Weitere Gespräche zwischen allen Beteiligten sollen folgen. Hilly Pressel hofft, wie ihre Kolleginnen und Kollegen im ganzen Land aktuell, dass sich die Lage im Frühsommer etwas entspannt, wenn alles mit der Bürokratie schnell gehe, denn ab Juni sollen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland vom Jobcenter betreut werden, staatliche Grundsicherung bekommen und...
Das heißt, in dem Moment, wo die arbeiten können und Arbeit finden, verlieren sie die Bedürftigkeit und sind dann auch nicht mehr Tafelkunden. Das heißt, ein Teil wird wieder verschwinden von der Tafel.
Bei den Tafeln bleibt es aber weiter eng. Davon geht Pressel aus. Die hohen Benzinpreise nehmen immer mehr Geldspenden in Anspruch. 2.500 Kilometer fahren die 21 Lieferautos jeden Tag allein für die 4 Stuttgarter Tafelläden. Und dann muss der Laden in Stuttgart-Mitte auch noch geräumt werden. Gekündigt. Eine neue Immobilie ist noch nicht in Sicht. Ehrenamtliche wie Jadranka Mladenovic werden weiter jeden Tag Lebensmittel einsammeln. Und mit steigenden Energiekosten werden die viele auch weiter dringend brauchen.
Unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms über die schwierige Arbeit der Tafeln. Seit Putins Krieg gegen die Ukraine führt, werden so viele Abhängigkeiten von Russland offenbar. Die Lebensmittelpreise steigen auch deshalb weiter an, weil der Dünger knapp wird. Denn auch den produziert Russland in großen Mengen. Vor über 100 Jahren ist das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren in Deutschland erfunden worden. Damit wird Stickstoff aus der Luft in Düngemittel umgewandelt. Eine geniale Idee, die aber sehr viel Energie, vorzugsweise Gas, benötigt. Klar also, dass Russland mit seinen Gasvorkommen in das Düngemittelgeschäft international groß eingestiegen ist. Das Land ist weltweit einer der größten Exporteure. Und jetzt hat Russland einen Exportstopp für Dünger verhängt. Die Lieferungen zu ersetzen ist nicht ganz einfach, weil es nicht genug Ersatz gibt. Beispiel Gülle oder auch Mist. An vielen Universitäten laufen Forschungsprojekte, um neue und effizientere Methoden fürs Düngen zu finden. Denn das hilft ganz nebenbei auch der Artenvielfalt und dem Klima. Aber das braucht Zeit, um es so tauglich zu machen, dass Milliarden Menschen von den Ernten ernährt werden können. Da werden auch die Sorgen der Landwirte groß und größer, wie Bastian Brandau in Niedersachsen erfahren hat.
2 Stunden sind sie draußen, jetzt müssen sie nur noch Eier legen. Achso.
Volker Hahn zeigt auf seinen mobilen Hühnerstall. Von außen erinnert der ein wenig an einen Wohnwagen. Die deutlich hörbaren Insassen allerdings dürfen erst am späten Vormittag raus, wenn alle fertig sind mit Eierlegen. Auch Mastschweine hält Landwirt Hahn, baut aber vor allem an Kartoffeln, Zuckerrüben und Getreide gleich hinter dem mobilen Hühnerstall.
Das ist Wintergerste, die jetzt irgendwann Ende Juni, Anfang Juli wahrscheinlich geerntet wird. Und schön wäre es, wenn es jetzt so alle 14 Tage eine ordentliche Schauer Regen gibt und danach dann wieder gutes Wetter ist, dann sind wir alle glücklich, dann sind sowohl Bauern als auch Städter glücklich, denke ich.
Sorgen bereitet dem Landwirt die Frage, wo er künftig bezahlbare Düngemittel herbekommen soll für seine Äcker rund um den Ort Hagen bei Neustadt am Rübenberge. Hahn düngt mit der Gülle seiner Schweine, doch die reicht längst nicht. Wie alle Landwirte auch, düngt Hahn auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse nach. Stickstoff, Phosphor und Kali gelten dabei als die wichtigsten Nährstoffe.
Das Düngen ist letztendlich für die Pflanzen existenziell. Das ist egal, ob wir im biologischen Anbau unterwegs sind oder im konventionellen. Die Pflanzen brauchen einfach Dünger und Nährstoffe, um wachsen zu können.
Die Preise für Düngemittel steigen, spürbar auch für die Landwirte in der Region Hannover, deren Interessen Volker Hahn als einer von 2 Kreisvorsitzenden des Landvolks vertritt.
Wir haben im vorvergangenen Jahr Dünger kaufen können, der die Hälfte dessen kostete, was wir im letzten Jahr bezahlt haben. Und wer jetzt dieses Jahr im Frühjahr nochmal Dünger kaufen muss, der bezahlt das 4- bis 5-fache.
Die Folgen des Krieges in der Ukraine spüren auch die Landwirte auf ihren Feldern in Niedersachsen. Der russische Überfall auf die Ukraine hat den weltweiten Markt für Düngemittel verändert. Die einzukaufen sei schon zuvor teurer gewesen, sagt der Wissenschaftler Sören Prehn. Auch Umweltkatastrophen im vergangenen Jahr in unterschiedlichen Regionen der Welt hätten einen Einfluss auf den Markt gehabt.
Man muss auch ganz klar sagen, dass die Düngermittelpreise auch schon vorher am Steigen waren. Nur die Ukraine-Konflikt hat das jetzt nochmal auf die Spitze getrieben.
Prehn arbeitet am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle an der Saale. Er beobachtet die Preise in einem globalen Markt. Russland spielt traditionell eine Rolle, insbesondere bei den Stickstoffdüngern, denn um die herzustellen, brauche es einen Energieträger wie Gas. Steigt der Gaspreis, werden auch Stickstoffdünger teurer.
Erstmal wird ja weniger geliefert, das ist ja schon bekannt. Es gibt immer wieder gewissen Druck. Und es ist so, auf freien Märkten, wenn nur kleine Änderungen in der Menge da sind, dann kann das zu großen Preisausschlägen führen. Und es ist auch so, dass man halt gewisse Risikoprämien immer wieder einpreist. Und das sehen wir momentan halt eben am Düngermarkt.
Mit dem EU-Sanktionspaket von Anfang April ist der Import von Düngemitteln nach Deutschland inzwischen auch rechtlich untersagt. Schon vorher erschwerten Sanktionen gegen russische Banken den Zahlungsverkehr, waren die Routen durch das Schwarze Meer vom Krieg betroffen. Ein Problem, dessen Auswirkungen insbesondere bei Phosphor nicht auf Preissteigerungen beschränkt bleiben könnte, befürchtet Landwirt Volker Hahn.
Also wir haben bei Phosphordünger den 4- bis 5-fachen Preis wie letztes Jahr. Und ob dann im nächsten Jahr ausreichend Mengen zur Verfügung stehen, das muss man sehen.
Denn auch Phosphordünger hat Russland in der Vergangenheit in großen Mengen exportiert. Und es ist anders als Stickstoff ein Düngemittel, dessen Herstellung auf die natürlichen Vorkommen angewiesen ist. Und die liegen genau wie Kalivorkommen eben auch in Russland. Aber es gäbe auch Ausweichmöglichkeiten, sagt Agrarökonom Sören Prehn.
Phosphor ist die EU. Könnte man immer aus Marokko beziehen. Auch Saudi-Arabien hat vor ein paar Jahren erst eine neue Mine aufgemacht und ist ein Exporteur. Also da gibt es Ausweichmöglichkeiten, wo man immerhin hingehen könnte.
Ähnliches gelte für Kali, dessen Hauptexporteur Kanada ist. Und das auch in Deutschland vorkommt. Viele neue Lieferketten müssten jetzt aufgebaut werden. Für die aktuelle Düngesaison, die gerade läuft in Deutschland, haben Landwirte wie Volker Hahn im vergangenen Jahr vorgesorgt. Aber wie geht es in der nächsten Düngesaison weiter?
Ich habe keinen Zauberkoffer dabei.
den Krieg ungeschehen machen oder so, dass man die Folgen nicht spürt. Über diese Gabe verfüge ich nicht.
Mit den Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine muss sich auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen befassen. Bei seinem Antrittsbesuch beim niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil vor einigen Wochen verweist er auf Pakete zur Entlastung auch der Landwirtschaft. Seine Politik in Bezug auf die steigenden Düngemittelpreise beschreibt Özdemir so.
Im Prinzip geht es darum, dass wir das, was mein Kollege Robert Habeck in der Energiepolitik macht, nämlich der Versuch, uns abzunabeln von autoritären Regimen, weniger Abhängigkeit von anderen, mehr Resilienz Richtung erneuerbare Energien. Genau dasselbe gilt auch für mich als Aufgabenbeschreibung in der Landwirtschaftspolitik. Wir müssen die Abhängigkeit von den Ländern, wo wir mineralischen Dünger beispielsweise beziehen, wo die Preise ja durch die Decke schießen gegenwärtig, die müssen wir reduzieren. Wir müssen auch die Abhängigkeit reduzieren, dass wir zum Beispiel Soja anbauen in Brasilien. Nicht nur schlecht für den Regenwald dort, sondern es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, schafft Abhängigkeit.
Länder wie Brasilien sind noch mehr als Deutschland von der Düngemittelknappheit und den steigenden Preisen betroffen. Das Land importierte bisher über 80% seiner Düngemittel, auch um die Sojabohnen anzubauen, mit denen deutsche Landwirte ihre Schweine mästen. Die aktuelle Düngemittelknappheit könnte also auch ein Ansporn sein, Düngung und auch die Art des Landwirtschaftens in Deutschland umzustellen, in Richtung weniger Fleischerzeugung.
Nun muss man ehrlicherweise sagen, dass die Möglichkeiten, den Anbau zu diversifizieren, begrenzt sind.
Meint Landwirt Volker Hahn. Gewächse wie Bohnen oder Erbsen versorgen sich selbst mit Stickstoff. Andere Pflanzen aus dieser Familie der Leguminosen können als Gründünger dienen, angebaut, um sie später unterzupflügen für die Bodenverbesserung.
Es gibt die Möglichkeit, im Frühjahr tatsächlich Leguminosen anzubauen, die man mit Stickstoffdüngemitteln nicht düngen muss. Andersrum muss dafür auch ein Markt vorhanden sein. Und der spiegelt sich dann wiederum auch im Preis wieder. Ich glaube, da sind gerade auch die Handelspartner dabei, dieses Verhältnis auch neu auszutarieren. Das nächste ist, dass dann auch ausreichend Saatgut zur Verfügung stehen muss. Also man kann jetzt nicht einfach einen Hahn umlegen und sagen, wir machen jetzt mal die und die Sorte. Es muss dann auch einfach eine Vorleistung der Züchterhäuser geben, die dann auch ausreichend Saatgut produzieren.
Die subventionierte konventionelle Landwirtschaft ist finanziell gesehen recht erfolgreich gewesen in den vergangenen Jahrzehnten. Eine Zeit, in der die Märkte immer offener wurden und ein Krieg in Europa und die damit verbundenen Einschränkungen kaum vorstellbar schienen. Doch in der Geschichte habe es immer wieder ähnliche Krisen gegeben, sagt Agrarökonom Sören Prehn.
Es ist halt immer eine Frage der zeitlichen Spanne, wie wir gucken. Und es hängt auch immer wieder von der Ukraine-Krise ab, wie lange die noch dauert und welche Restriktionen oder Markteinschränkungen wird es im Zuge der Ukraine-Krise später noch geben.
Klar ist, der beschrittene Wachstumskurs der deutschen Branche ist bereits länger in Gefahr. Das führt zu Unsicherheiten, auch auf dem Hof von Volker Hahn und seinen Söhnen. Der jüngere Christoph, der sich an diesem Morgen um die Hühner kümmert, ist gerade 18 geworden.
Und dementsprechend ist es natürlich noch absolut fern, überhaupt die Vorstellung, jetzt irgendwas zu investieren. Aber ja, ist schon fragwürdig, wenn man sich überlegt, dass man ja eigentlich davon noch die nächsten 50, wenn nicht 60 Jahre vielleicht auch leben will, weil es dann ja vielleicht auch wieder Kinder weitermachen sollen. Und das sind jetzt im Moment schon sehr große Entwicklungen, die passieren in Sachen Gesetzeslagen, jetzt halt mit dem Krieg und Preisen, wodurch diese Planungssicherheit irgendwo nicht gegeben ist.
Niedersachsen-Korrespondent Sebastian Brandau über die Suche nach Düngealternativen.
We'll be right back.
Die Corona-Pandemie hat für viel Einsamkeit gesorgt und dann aber auch für viele Ideen, dagegen etwas zu tun. Großbritannien ist da in vielem ein Vorreiter. Dort gibt es seit Jahren schon ein Ministerium gegen Einsamkeit. Und das investiert nebenbei auch Geld in Parkbänke. Come together, unterhalte dich mal wieder. Das haben andere Länder aufgegriffen. In der Schweiz heißen diese Parkbänke Zuhörbänkli, in Baden-Württemberg Schwätzbänkle. In den Niederlanden gibt es keine Bänke, dort sind Plauderkassen in den Supermärkten eröffnet worden, wo man eben noch nach dem Bezahlen ein bisschen reden kann. Aber zurück zur Zuhörbank. Die gibt es jetzt auch in Hamburg. Christoph Busch heißt der Initiator. Vor Jahren hat er auch mal einen Zuhörkiosk in einer Hamburger U-Bahn-Station betrieben. Jetzt also die Bank. Und die Hamburger? Setzen die sich drauf? Sie gelten ja eher als zurückhaltende Menschen. Oder nicht? Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder hat einen Selbstversuch gemacht, nachdem er sich die Zuhörbank hat erklären lassen.
Das Wetter könnte nicht besser sein für einen Spaziergang durch den Park. Unter dem blauen Himmel kehrt mit Macht das frische Grün der hohen alten Bäume zurück. Perfekte Bedingungen für das neueste Projekt von Christoph Busch und seinem kleinen Verein.
Hier ist der Park am Weiher in Eimsbüttel in Hamburg. Und wir stehen vor mehreren Bänken, drei Stück. Eine in der Mitte ist grün angestrichen, so ein richtiges Gratengrün, Moosgrün. Auf der Bank steht, auf der einen Hälfte setzen Sie sich gerne dazu, die andere Hälfte ist frei. Das hat einen Grund, wenn man sich vor die Schrift setzt, hat man seine Ruhe, dann setzt sich nicht unbedingt jemand dazu. Wenn man sich neben die Schrift setzt, ist es eine Einladung, sich dazuzusetzen und man kann gucken, was passiert.
Christoph Busch ist Drehbuchautor in Hamburg. Er ist Mitte 70, trägt Jeans und Karohemd, eine Nickelbrille im schmalen Gesicht. Vor 4 Jahren hat er einen leerstehenden U-Bahn-Kiosk zu einem Ort umfunktioniert, an dem er und sein mittlerweile 15-köpfiges Team wildfremden Menschen zuhören. Wer Lust hat, klopft dort an, tritt ein und kann alles loswerden, was er oder sie loswerden möchte. Der Bedarf für einen solchen Ort ist da. Die Kioskmannschaft muss ab und zu sogar Termine vergeben, weil einfach zu viel los ist. Und noch einfacher, als über die Kiosktürschwelle zu treten, sei es, sich auf einer der 2 Zuhörbänke im Park am Weiher zu setzen.
Wer sich dann dazusetzt, übernimmt auch schon Initiative. Und das ist sozusagen eine ganz selbstbestimmte Paarung von 2 Menschen. Ob die dann ins Gespräch kommen, ob einer dem anderen zuhört oder ob die sich nur freundlich zunicken, das ist ja ganz offen.
Während des Interviews sitze ich mit Christoph Busch neben der geselligen Bank. Aber die bleibt leer, niemand nimmt das Angebot an. Als die Idee mit den Bänken aufkam, galten auch in Hamburg noch strenge Corona-Maßnahmen. Da lag es nahe, einen Platz zum Zusammenkommen an der frischen Luft zu schaffen. Ein Platz, der gerade in einer anonymen Großstadt wichtig sei, findet Christoph Busch.
Die meisten Leute senken ja gleich den Blick, wenn man sie anguckt, wenn sie einem entgegenkommen. Man ist ja vorsichtshalber, guckt man schon mal misstrauisch. Und alles, was dagegen gut ist und das kann nicht verordnet werden, da kann man auch nicht soziale Programme machen, das müssen die Leute selber hinkriegen.
Christoph Busch muss noch Einkäufe erledigen und lässt mich allein. Ich setze mich auf die gesellige Bank, lasse den Text mit der Bitte, sich dazuzusetzen, frei. Und weil ich weiß, ein Mikrofon kann abschrecken, packe ich es in meinen Rucksack, schlage ein Buch auf und warte lesend auf den oder die Erste, die sich auf das Experiment einlässt. Nach 10 Minuten sind die Bänke rechts und links von mir besetzt. Ich bleibe allein, lese weiter. Nach nochmal 10 Minuten bleibt eine erste mutige Frau stehen. Sie hat schon von der Bank gehört, wollte eigentlich nur gucken, setzt sich dann aber doch, stellt sich kurz vor. Barbara wohnt um die Ecke und ist oft im Park unterwegs.
Ich finde es total gut. Ich finde es einfach schön, so aufgefordert zu werden, sich hinzusetzen. Auch wenn ich das sowieso machen würde, wenn ich mich hinsetzen wollte. Aber eben wollte ich mich ja gar nicht hinsetzen. Eben war ich neugierig auf diese Bank und wollte lesen, was da steht. Und dann auch gucken, wie du reagierst. Ich wusste ja jetzt nicht, wer du bist sozusagen. Und habe gedacht, mal gucken, was der Typ macht.
Barbara glaubt fest daran, die Bank kann die Menschen zusammenbringen, kann Verbindungen schaffen.
Die Bindung brauchen wir auch unbedingt in unserer Gesellschaft.
Vor allem auch so eine nette Bindung. Also, ich meine,
mal zu klönen, ne?
Man schnackt einfach kurz und dann
geht man weiter.
Und es war nett.
Genau. Das mache ich jetzt auch, Axel. Ich muss jetzt mal gucken, wo meine Tochter ist. Hab's gut und vielen Dank für das gesellige Bankgespräch.
Ich bin wieder allein auf meiner Bank. Nach einer halben Stunde gebe ich das Warten auf, gehe direkt auf die Parkbesucherinnen und Besucher zu. Was halten Sie von der Idee? Die meisten, nicht alle, sind begeistert.
Also ich denke mal schon, dass der ein oder andere, wenn man nicht gerade selber unterwegs zu zweit ist, vielleicht Bedarf hat. Manchmal nicht, manchmal ja. Das ist wahrscheinlich ein bisschen von der eigenen Situation abhängig. Ne?
Das ist natürlich eine schöne Sache.
Und vor allem, man weiß, man ist willkommen in dem Moment. Richtig. Sonst traut man sich vielleicht nicht.
Würden Sie sich darauf setzen?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich eher der konservative norddeutsche Typ bin, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücke. Dithmarscher nicht mehr nicht.
Christoph Busch kehrt von seiner Einkaufstour zurück, erkundigt sich, wie mein Experiment gelaufen ist. Er weiß, die ersten spontanen Begegnungen auf der Bank hat es schon gegeben. Und schon ein paar Mal wurde er gefragt, ob die Bänke vielleicht auch eine Art Tinder für die analoge Welt wären.
Ich sag, hier brauchst du mehr Mut. Bei Tinder kannst du eben erwischen. Hier kannst du niemanden von der Bank wischen. Wenn du da sitzt, dich dazu setzt, dann hast du dich schon mal auf was eingelassen. Das ist nicht der Riesenmut, aber es ist verbindlicher als Tindern.
Die Bänke sind zumindest nicht explizit gedacht als Orte für die Partnersuche, aber ausgeschlossen, dass sich dort Menschen finden, ist es eben auch nicht.
Mein Kollege Axel Schröder hat die Zuhörbank in Hamburg ausprobiert. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Goyer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend. Musik